Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Goldkonfirmandinnen und Goldkonfirmanden, ich habe mich zunächst auch gefragt, ähnlich wie Christoph Dickel, was für eine Generation, ich sag mal, sind wir eigentlich? Also ich bin Jahrgang 61, ich vermute, die meisten von Ihnen sind so zwischen 56 und 58. Ne? Mein Bruder ist Jahrgang 56. Und ich 61, was für eine Generation sind wir eigentlich, was haben wir erlebt? Sie haben schon einiges genannt, ich möchte noch ein wenig etwas ergänzen. Wir sind auch die Generation, die geprägt wurde durch etwas, was 1960 erfunden wurde und auf den Markt kam. Wissen Sie was? Die Antibabypille. Die kam 1960 auf den Markt. Und wir sind auch geprägt von dem, was man die sogenannten 68er nennt. Da waren Sie schon so, ja, 12, 13, so in der Kante. Aber die Folgen dieser Bewegung sind sehr deutlich. Das schwingt mit in unserer Gesellschaft bis heute. Frauenemanzipation, Emanzipation, Individualismus, kritische Distanz zu unserer Vorgängergeneration. Das gab es fast in jeder Familie. Dann sind wir natürlich auch die Generation der beginnenden Krisen. Wirtschaftswachstum war vorher und dann begann, das hat auch jemand sofort spontan gesagt, Ölkrise, autofreier Sonntag, ich kann mich noch daran erinnern. Und auch die beginnende Zeit des organisierten Terrorismus. Bader-Meinhof-Gruppe in den 70er Jahren. Ich erinnere mich noch, wie ich im Auto in Urlaub gefahren bin, und wieder das auf einmal durch die Nachrichten ging, dass irgendwelche Dinge wieder passiert sind. Und man hatte irgendwie Angst, als Kind hatte ich Angst, aus dem Auto zu gehen. Also ganz verrückt war das damals. Und wir sind auch die Generation der großen politischen Auseinandersetzungen. NATO-Doppelbeschluss. Ich weiß nicht, wie das hier in Halver war oder wo Sie dann auch immer gelebt haben. Man ist nach Bonn gefahren und so hat da was gemacht. Und wir sind die Generation Urlaub. Das ist ja fast ein Lebensrecht geworden. Ne? Also wer in Urlaub kann, fahren kann, der ist gut, es sei denn, war in der Landwirtschaft tätig. Also all das sind wir und natürlich zum Schluss auch Generation Internet. Ich vermute, hat jemand von Ihnen kein Smartphone? Vermutlich haben alle eins. Also wir sind ja noch die, die das auch in den letzten 20 Jahren auch beruflich machen mussten zum Teil. Wir mussten uns da nochmal reinfuchsen. Es ging gar nicht ohne. Und all das hinein verwoben unser Leben, auch dann natürlich noch mit den persönlichen Dingen und familiären und beruflichen Einflüssen. Und so sind wir der und die geworden, die wir sind. Und auf einmal sitzen wir hier in der Kirche und für einige von Ihnen ein vertrauter Ort, für einige ein Erinnerungsort, vielleicht auch fremd geblieben, weiß ich nicht, könnten Sie selber gucken. Auf jeden Fall ein Ort der Erinnerung. Vielleicht haben Sie auch noch hier später Ihre Kinder getauft, konfirmiert. Hat jemand hier noch geheiratet? Einige, ja, oh, doch eine ganze Menge. Hier in dieser Kirche. Ja, also dann haben Sie auch da Erinnerungen an diesen Ort, der sich natürlich auch verändert hat. Und auf jeden Fall entstehen Erinnerungen und Fragen. Und wir dürfen auch in Kirche, das finde ich eigentlich immer ganz schön, wir dürfen mal hier Fragen stellen, die man sich sonst nicht stellt. Zum Beispiel, was bleibt von einem Leben und was trägt im Leben? Und natürlich auch die Frage, die schon gerade gesagt wurde, nach Gott. Gibt es ihn und wenn ja, welche Bedeutung hat er für mich? Wenn es ihn nicht gibt, fällt die letztere Frage weg. Konfirmation heißt ja auf Deutsch bestätigen, begründen, befestigen. Der Konfirmandus ist der, der bestärkt wird. Und so haben sie einen Zuspruch bekommen mit 13, 14 Jahren, auch eine Segenshandlung. Ich vermute, die Hand wurde aufgelegt und ein Bibelwort wurde ihnen zugesprochen. Kennen Sie noch Ihren Konfispruch? Einige schütteln den Kopf. Wer kennt noch seinen und traut sich, den zu sagen? Wer? Bitte. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, Philipper 4. Noch ein zweites, Heike.
32, Vers 8. Ich will dich unter
Okay. Ich denke, Sie haben es gehört. Und Sigrid noch? Okay. Und ihr habt euch den selber ausgesucht oder wurde gegeben? Wurde gegeben, okay. Ich persönlich finde das auch besser, ehrlich gesagt. Aber da hört heute auch keiner mehr drauf. Heute, das ist auch ein, werde ich gleich noch was zu sagen. Also da sind wir in einem völlig anderen Zeitalter angekommen. Ich möchte Ihnen, ich habe den Vers auch mitgebracht auf der Folie, über einen Vers nachdenken, der lautet aus dem Hebräerbrief: Es ist gut, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Mit Herz ist in der Bibel jetzt nicht nur das Gefühl gemeint oder erst recht nicht die Fleischpumpe, sondern mit Herz ist gemeint das Zentrum unserer Existenz. Also da, wo Gefühl, Wille, auch Denken zusammenlaufen und wo die Entscheidungen geprägt werden, wo wir im Gewissen sind. Also das, was uns in der Tiefe prägt, wir würden vielleicht heute sagen, unser Bewusstsein, das, was uns am tiefsten prägt. Und kannst ruhig anlassen, Entschuldigung. Ach so, ist abgestürzt, okay. Und ich möchte fragen, was gibt, wenn das Herz fest wird, was gibt unserem Herzen Halt? Mit fest ist etwas Positives gemeint, damit ist nicht gemeint, irgendwie es wird hart oder so. Dann, wenn unser Herz hart wird, das ist negativ, aber was gibt Halt? Was bestimmt uns? Und ich möchte dazu etwas sagen auf dem Hintergrund eines tollen Satzes, den Sie vielleicht auch kennen, von Martin Luther, nämlich, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Das ist eine ganz interessante Definition von Gott. Also, und zwar bedeutet es, dass jeder etwas hat, woran das Herz hängt. Christlich ist es so, dass dieser Altar immer ein Bild des Herzens sein sollte für einen Christen. Das ist der Sinn unter anderem von einem Altar. Und dann sehen Sie hier das Kreuz drauf, im Herzen aufgerichtet, Gott redet durch sein Wort, Jesus das Licht der Welt. Und dann gibt es immer in der Regel Schnittblumen auf dem Altar für das Schöne im Leben, aber man darf übrigens keine Topfblumen auf den Altar stellen normalerweise, weil kurze Zeit ist das Leben und dann vergeht's. Und die Kollekte liegt dann da drauf, das, was man Gott darbringt. Und heute Nachmittag, wenn Sie möchten, Abendmahl. Davon leben wir. Und das ist also der christliche Altar, wozu unser Herz eingeladen ist. Ich möchte ein wenig über unser Herz nachdenken, ihres und meins. Und nehme das jetzt mal hier so. Das ist unser Herz. Stelle ich mal das Kreuz drauf. So sollte es sein bei der Konfirmation. Gott wird ins Herz gelassen. Und er ist dann da. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war. Ist auch nicht. Also, und dann gibt er Halt und Orientierung. Und jetzt gebe ich so ein paar Gedanken dazu und Sie können mal gucken, ob Sie sich darin wiederfinden. Dann ist es ja oft so, dass Folgendes im Laufe des Lebens passiert, dass nämlich das Kreuz und der Glaube verhängt werden durch die vielen Dinge des Lebens. Vielleicht noch nicht mal mit so einem schönen, toll gerade gewaschenen Tuch, sondern ich sage mal durch den ganz stinknormalen Alltag. Gott verliert, können Sie auch gucken in Ihrem Leben, verliert irgendwie an Bedeutung. Manche setzen, die allerwenigsten, merke ich, setzen sich damit richtig auseinander. Gott geht einfach, also man nennt das einen praktischen Atheismus, also praktischer Atheismus im Sinne, es spielt für die Praxis keine Rolle mehr, Gott. Der ist dann zugehängt und dann nach einer Zeit geht er an die Seite und irgendwann mal spielt er gar keine Rolle mehr und er ist weg, vielleicht im Leben. Ja, so ist das. Und dann ist es aber so, und das finde ich eine tolle Beobachtung von Luther, das Herz bleibt nie leer. Es kommt was anderes dahin. Und dafür habe ich mal unsere Einkaufstasche geholt. wie das Herz auch so ist und was da drauf kommt, ist ein bisschen mit Gaffertape schon so repariert. Also es gibt, Sie kennen vielleicht auch so Dinge, so Einkaufstaschen, die liebt man, so wie irgendwie T-Shirts, alte Dinger, ne, die zieht man dann an. Also so ist in unserem Herzen viel drin. Und was da drin ist, möchte ich mal mit Ihnen kurz anschauen. Und zwar gucke ich hier mal rein, was so im Herzen drin ist. Habe das nur mal aufgeschrieben. Eins ist natürlich für die allermeisten das Allerwichtigste, die Familie. Da gehen jetzt schon innerlich die Gedanken rum, vielleicht sind sie dankbar, vielleicht sind sie was auch immer, ich will Ihnen gar nichts einreden. Familie ist ein ganz wichtiger Punkt, der hier ins Leben kommt. Dann natürlich die Freunde eines Lebens. Wir kommen so langsam in das Alter, wo auch Freunde sterben. Aber umso wichtiger die Bedeutung von Freunden. Dann natürlich für die allermeisten Beruf und Karriere, wie auch immer. Welch hohe Bedeutung hat das im Leben, wenn man sich nur vor Augen hält, wie viel Zeit man darin verbringt? Dann natürlich der eine oder andere, der Haus und Hof gebaut hat oder irgendwo wohnt, je nachdem, spielt eine Rolle. Dann vielleicht das Engagement irgendwo in dem Verein oder was auch immer. Und so sind diese Dinge da und die haben natürlich auch eine besondere Funktion, denn in der Regel wird es so sein, dass, wenn es einigermaßen gut geht, die uns erfreuen. Das ist ja der Punkt, das ist der Sinn von Dingen, die wir im Herz lassen, ins Herz lassen. Also das gibt uns, erfreut uns nicht nur, sondern gibt uns auch Ansehen, gibt uns eine Form von Sicherheit von all dem, was wir da haben. Und dann möchte ich Sie zumindest mal fragen an diesem Punkt, was ist dasjenige, was Sie am tiefsten innern in Ihrem Herzen bewegt und bestimmt? Von was ist Ihr Gewissen geprägt? Was ist die tiefste Prägung Ihrer Existenz? Wenn Sie das jetzt gar nicht so schnell hinkriegen, nehmen Sie sich mal Zeit, vielleicht mal darüber nachzudenken. Jeder hat da etwas. Okay. Jetzt nochmal der Satz von Luther, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Das kann Kinder, Familie, Gesundheit, manchmal sagen wir auch Hauptsache gesund sein und so weiter. Das ist dein Gott, das bestimmt dich, das redet zu dir, das gibt dir etwas. Und natürlich müssen wir auch sagen, diese Dinge haben natürlich auch etwas manchmal, haben auch etwas, was uns in der Tiefe kränken und kaputt machen kann. Wenn die Familie zerbricht, brechen unsere Herzen und so weiter. Ich könnte jetzt alle Dinge durchgehen. Und dann passiert nämlich auch natürlich das mit unserem Leben und ich vermute, Sie alle haben das erlebt, dass die eine oder andere Träne geweint wurde und sie haben nicht nur das erlebt, sondern sie haben gemerkt auch manchmal, wie ihr Herz bitter und wütend wurde und vielleicht auch noch ist, je nachdem, was da drin alles passierte. Individuelle Dinge, aber es gibt auch so etwas, ich sag mal, wie so eine gesellschaftliche Herzensprägung in uns, also sogenannte Mainstream-Götter, wo so eine ganze Generation hinterhergeht. Ich habe mal nur so überlegt, was in den letzten Jahren so war und ich erinnerte mich als erstes an eine Werbung vom Mediamarkt. 2015 bis 2018 war die so in. Hauptsache, ihr habt Spaß. Änderte das überhaupt? Hauptsache, ihr habt Spaß. Und man sprach dann auch einmal von der Spaßgesellschaft. Ne? Und ich habe so den Eindruck, wir sind am Ende der 68er-Bewegung angekommen bei einer Umformulierung des ersten Gebots. Wissen Sie noch das erste Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich habe den Eindruck, das Hauptleit, mit T-Gebot unserer Zeit ist, ich bin der Herr, mein Gott, es gibt keine anderen Götter neben mir. Ich bestimme über den Anfang des Lebens. Ich bestimme über das Ende meines Lebens. Wird jetzt gerade verhandelt. Kein anderer mehr, kein Gott mehr. Die Emanzipationsbewegung hat zum Leitstern gemacht, ich weiß, schreckliche Existenzen, Nöte stecken dahinter. Ich bestimme über das Leben in mir. Ich als Frau. Ich sage, wann dieses Leben endet oder nicht. Ich bin der Herr, mein Gott. Es gibt keine anderen Götter neben mir. Es ist unsere Generation, von der ich den Eindruck habe, die dieses Leitbild geprägt hat. Und wir sind mitten darin. Und ein anderes Leitbild war, glaube ich, für unsere Generation noch wichtig. Ich habe das mal ausgedrückt hier mit dem Jogging-Schuh. Und zwar deswegen, weil Leistung sehr wichtig war. Wir sprachen, ich kenne Sie auch, es gab die Leistungsgesellschaft. Und das heißt auch, du bist etwas wert, wenn du etwas schaffst. Und wenn man etwas geleistet hat, dann das ist ja auch was Tolles. Aber das Problem ist, und in diese Lebensphase kommen wir jetzt im Moment alle rein, was ist, wenn ich nichts mehr leisten kann? Oder nur in den Ruhestand gehe? Viele empfinden sich dann als wertlos und es gibt für den einen oder den anderen Lebenskrisen, das ist in der Komödie von Loriot ja dargestellt worden, ne? Der Mann, der auf einmal zu Hause war und alle bekloppt macht und so. Ne? Also, aber dahinter steckt ja eine tiefe Beobachtung. Was ist, wenn die Osteoporose so ist und ich nichts mehr kann, noch nicht mal schnibbeln? Walter Jens, von dem hörte ich, kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, der sagt, wenn ich nicht mehr lesen und schreiben kann, dann bringe ich mich um. Und er hat ja dann auch selbstbestimmten Tod gewählt, glaube ich. Habe ich jetzt nur ein Gespräch gehört. Das Problem ist, was mein Gott ist. Und jetzt möchte ich Ihnen einen Gedanken mitgeben, den ich wirklich wichtig finde. Das Problem ist nicht die Not im Letzten. Das Problem ist, welchen Gott du hast. Wenn die Leistung dein Gott ist, ist es schrecklich, wenn du nichts mehr leisten kannst. Wenn die Gesundheit dein Gott ist, ist es schrecklich, wenn du nicht mehr gesund bist. Wenn die Familie dein Gott ist, ja, dann zerbricht alles, wenn die Familie weg ist. Wenn du dein eigener Gott bist und nicht mehr denken kannst, dann bricht alles weg. Also das Problem ist nicht die Not, ist meine These, sondern wer ist dein Gott? Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und jetzt möchte ich Ihnen noch eine christliche Alternative sagen. Ich mache mal hier das ein bisschen weniger. Und stell das mal wieder hier drauf. Und dann schauen wir noch mal auf den Satz, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und danach den Bibelvers, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Ich liebe das Wort köstlich, weil das schmeckt gut. Es ist köstlich. Achten Sie mal, was in Ihrem Herzen gut schmeckt. Es ist köstlich. Und wenn ich vor Gott stehe, dann ist es so, dass er auch natürlich redet. Alle diese Götter, die reden ja zu uns. Die Leistung redet zu uns. Alle reden. Und Gott redet natürlich auch. Und deswegen habe ich die Sprechblase gemacht. Und einer der Sätze ist heute nur, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Einer der Kerngedanken des christlichen Glaubens ist ja der, wenn Gott redet, sagt er zu jedem Einzelnen, du Menschenkind bist gewollt und geliebt, unabhängig von deiner Leistung und deinem Tun. Du bist gewollt und geliebt, auch mit deinem Versagen und deiner Lebensschuld. Und jeder von uns hat da eine Menge zu tragen. Es war nicht alles gut, aber es gibt Vergebung, der Kerngedanke unseres Lebens, denn das Opfer für deine Schuld bringe ich. Wenn ich das auf mich wirken lasse, merke ich, wie mein Herz aufatmet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Jeder von uns ist dazu berufen, Gnade zu empfangen. Gnade kann man nur empfangen und das bleibt, wenn alles Innerweltliche hier vorne zerbricht, wenn die Umwelt ihre Fratze zeigt, wenn ich schwach und dement werde, selbst dann bleibt das. Wenn die Gnade, nein, besser der gnädige Gott, dein Gott ist, dann hält dein Wort, dann erhält mit Ä und mit ELL sein Wort deine Seele. Die anderen Dinge sind an sich nicht schlecht, aber lassen Sie sie nicht zum Gott werden. Die müssen unters Kreuz. Alles. Und goldene Konfirmation wäre doch schön, wenn es nicht nur ein Erinnerungsfest ist, sondern in dem Sinne ein Erneuerungsfest. Zumindest eine Auseinandersetzung mit dem, was wirklich zählt und welche Rolle darin Gott spielt. Es ist gut, dass das Herz fest wird, welches geschieht durch Gnade. Kein Herzenstisch ist leer. Gott können Sie wieder neu in Ihr Leben reinrufen. Nehmen Sie die Frage mit, vor wem stehe ich und wie schmeckt das? Gehen Sie in diesem Sinne in Zukunft gnädig mit sich um, indem der gnädige Gott in Ihr Herz kommt. Amen.